Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück bei der 5. Folge vom MLS-Podcast. Ich bin Vincent. Mit dabei sind wieder die Anne und Daniel.
Hi.
Hi.
Heute wollen wir ein bisschen über die MLS an sich reden, wie sie bei der Gründung, welche Teams es gab, die es vielleicht jetzt nicht mehr gibt, welche Teams neu dazukommen, die sogenannten Expansion-Teams. Oder wir reden auch über die Logos, die über der Zeit erneuert wurden oder modernisiert. Später kommen wir dann noch zum vergangenen Spieltag. Dann fangen wir mal mit den alten Logos an, oder ja, die es jetzt nicht mehr gibt. Anne, welches hast du dir da ausgesucht?
Altes Logo oder altes Team?
Altes Logo.
Ja, klar, ganz klar, MetroStars. Das war das, also anders formuliert, die New York Red Bulls waren zu Beginn der MLS, hießen sie noch die MetroStars. Das wandelte immer so ein bisschen zwischen New York MetroStars, New Jersey MetroStars und nur MetroStars. Und das Logo war damals quasi ein zackiges M und dahinter so ein paar Hochhäuser. War irgendwie, finde ich, doch ein ganz, ganz nettes, zumindest mal ein anderes Logo. Das Logo heutzutage kennt jeder. Nicht nur unbedingt von den New York Red Bulls. Also heute ist nicht so viel Wiedererkennungswert drin.
Ja, das ist halt das typische Red Bull-Logo, was jetzt jeder genau. Red Bull-Verein auf der ganzen Welt hat. Ja, Daniel, was hast du für ein Logo?
Ich habe mir das Logo von den San Jose Earthquakes ausgesucht. Das neue Logo kennt ja wahrscheinlich jeder, der die MLS auch schaut. Für die, die es jetzt nicht kennen oder spontan keinen Einfall haben, das ist vom Design her ungefähr auch wie das MLS-Logo, sprich dieses, wie beschreibt man das jetzt am besten, nicht Viereck, aber auch nicht Rechteck, sondern geht halt runter, das ist so unten ein Halbkreis quasi und dann oben ein Viereck. Das ist das neue Logo und das alte Logo ist halt eher so ein Dreieck oder eher so ein Schild, kann man es eher beschreiben, so als, ja, wie es früher damals gab, hat zwar gar nichts mit dem Franchise zu tun, aber so sehe ich das. Da steht halt Earthquakes drauf, ist ein Fußball, klassisch in schwarz-weiß und oben steht noch San Jose drauf und es sind jeweils links und rechts über dem Namen San Jose eben zwei Fahnen. Also ich hoffe, ich habe es gut beschrieben.
Ja.
Ihr könnt es ja mal, wie gesagt, gerne googeln. Es gibt noch weitere alte Logos. Vincent?
Ich denke mal, die Vorstellungskraft unserer Zuschauer wird deine Umschreibung schon oder Beschreibung schon passen.
Hoffen wir's.
Dann, ich habe mir das Logo von Sporting Kansas City natürlich ausgesucht. Die hießen ja früher anders, also Wizards, und die hatten dann ja so ein buntes Logo, also da fliegt sozusagen wie so ein Fußball, der fliegt, und diese, ich nenne es jetzt mal Luftspuren oder diese Luft, wie der Ball fliegt, der ist halt in bunten Farben gemacht und da stand dann drunter in Großbuchstaben Wizards. Ja, so ein richtiges 90-Logo, also so richtig schön altes Logo, Retro-Logo. Ja, und heutzutage haben sie so ein Schildwappen mit Sporting und oben in der Überschrift steht halt dann Kansas City. Jeder kennt ja jetzt das jetzige Logo, denke ich mal. Habt ihr denn noch weitere Logos, die man vorstellen könnte?
Ich finde das von Dallas Burn beispielsweise ganz interessant. Heute eher als FC Dallas bekannt. Mhm. Aber Dallas Burn war damals, die hatten quasi einen, ich weiß nicht, ob das ein Pferd sein sollte oder ein Drache, aber ich glaube eher ein Pferd,
ja,
was so Feuer spuckt. Und dann steht da drunter noch Burn. Das ist schon irgendwie ziemlich geil. Man erkennt nicht, dass es ein Fußballlogo ist als solches, aber hat was.
Ja, ein gewöhnungsbedürftiges Logo würde ich das jetzt mal nennen.
So ja, aber also ich finde es irgendwie cooler als das aktuelle, was auch okay ist. Da ja. ist halt in der Mitte ein Bulle mit großen Hörnern und dann steht da halt noch Dallas und 96. Dann haben sie ganz unten noch so einen Stern mit dran. Das erinnert mich ehrlich gesagt ein bisschen an die Dallas Cowboys. Aber es ist halt, also das Logo ist okay so, aber das von Dallas Burn fand ich zumindest interessanter.
Ja, gut. Diese so Logos wie halt jetzt damals bei Dallas Burn, die sind irgendwie auch so typisch amerikanisch. Die haben ja oft nicht so viel Schriftzüge, wenn dann ein knappes Wort und dann halt irgendwas, was den Verein symbolisiert, wie jetzt da in dem Fall das Pferd. Und das jetzige Logo ist halt mehr so auf den internationalen oder europäischen Fußballmarkt angehaucht und deswegen halt auch nicht mehr so, ich sag jetzt mal nicht mehr so besonders, aber so an sich.
Die Europäisierung der MLS, man sieht es ja auch in den Teamnamen.
Ja, das auch. Zu den Teamnamen, da habe ich ja auch schon mein nächstes Team, da war ja auch sowas, das ist Columbus Crew und die haben sich auch übrigens auch umbenannt, die hießen früher nur Columbus Crew und haben sich dann in Columbus Crew Soccer Club umgenannt. Gut, da ist jetzt Soccer drin, aber SC und ist wie das FC sozusagen in Europa. Also da ist auch so dieser leichtmäßige Standard. Und Columbus, die hatten früher, finde ich, ein sehr, sehr geiles Logo. Wisst ihr nochmal, wann das ungefähr geändert wurde? Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Ich glaube, vor 4 Jahren kann das sein. 4 oder 5 Jahren müsste es gewesen sein.
Ja, in etwa. Könnte sogar ein Ticken länger her sein. Also ja. Ich vermute fast so 2014.
Ja, ja, irgendwie so in dem Zeitraum. Jedenfalls hatten die ein ziemlich cooles Logo und das war, das wird auch die Schalke-Fans ziemlich freuen, so Kumpel- und Malochen-Logo, finde ich, ein bisschen. Da waren 3 Bergbauarbeiter drauf, vorne. Also die so wie im Porträt, der eine hat so seine Arme verschränkt, soweit ich weiß. Und im Hintergrund waren halt noch 2 andere, die hatten so Bergbauhüte auf, Schutzhüte. Und so in Schwarz-Weiß gehalten. Und drüber war so ein gelber Schriftzug und da stand Crew ganz groß. Sozusagen Crew, eben eine Einheit, ein Team. Das fand ich eigentlich ziemlich cool gehalten, das Logo, muss ich echt sagen. Und heutzutage haben's halt, ist ein runder Kreis, wo im Kreis so ein gelber, schwarz-gelber Kreis ist, der kariert und gestreift ist, wo 96 drin steht und außenrum im schwarzen Band Columbus Crew SC steht.
Ich habe gerade mal nachgesehen, das Logo wurde am 8.10.2014 offiziell neu vorgestellt. Und wird in Internetkreisen gerne als das schlimmste Logo bezeichnet.
Ja, es ist im Gegensatz zum alten Logo schon hässlich, sag ich mal. Wobei es da echt noch schlimmere Logos gibt in der MLS, finde ich. Aber es gehört definitiv nicht zum schönsten dazu.
Welches findest du schlimmer?
San Jose finde ich persönlich gar nicht schön. Also,
es ist halt was anderes.
Das aktuelle jetzt gefällt mir irgendwie nicht so. Oder ich bin auch nicht so ein Fan von so Logos wie, ich weiß nicht, Chicago finde ich, die brauchen auch ein Overlay. Mir gefällt das Logo auch nicht so ganz. Ich möchte aber halt auch kein so, das Fire kommt nicht so ganz raus. Und ich möchte aber auch kein so modernes, rundes Logo oder so wie die Earthquakes oder so Columbus eben. Aber einfach was Neues irgendwie, dem Logo fehlt es auch.
Also das Chicago Fire Logo ist ja schon deshalb speziell, weil es ja eben an diese Fire Department Logos erinnert. Also du siehst eigentlich das Fire an dem Logo schon sehr raus, wenn du so ein bisschen weißt, wie so Feuerwehren aussehen in den USA.
Ja, und schon.
Also sofort, wenn man zieht, denkt man erstmal Feuerwehr.
Ja, aber ein bisschen überarbeitet farblich oder so oder irgendwas. Also mir persönlich quält es ja nicht und ich muss ja jetzt auch nicht die Feuerwehrlogos schön finden, aber mir gefällt es halt einfach nicht so.
Wenn du damals nicht den Teufel mitbeschworen hast, weil es gibt ja zurzeit das Gerücht, dass die Verantwortlichen von Chicago Fire überlegen, umzuziehen in ein anderes Stadion und auch das Team umbenennen wollen, dann gäbe es natürlich auch ein neues Logo. Und Gerüchten zufolge soll der Name dann irgendwie Chicago Soccer Club oder Football Club, eins von beiden.
Ich glaube Chicago City SC oder FC.
Ja genau, also irgendwie sowas, Chicago City FC, SC, irgendwie so. Ein Club davon gibt es schon. Ich glaube, es war der SC.
Mhm.
Und die sind sogar ein Partnerteam von Bayern München. Also müsste Chicago dann FC werden, was sehr lahm wäre.
Ja, es wäre halt dieses ja, Europa-Marketing-Ding. Es wäre halt nicht mehr so USA-spezifisch wie jetzt. Ja, ich sag mal, weil im Basketball oder Football, Baseball, die haben halt alle so Beinamen, wie bei Chicago eben das Fire. Und das würde halt wegfallen. Würde ich schade finden, ich würde gerne Fire behalten. Man kann ja auch Chicago Fire so lassen, wie es ist und einfach in Chicago umziehen, in die Stadt selber, ohne jetzt alles ändern zu müssen, aber...
Ich habe nachgesehen, es gibt Chicago City SC schon, also Soccer Club.
Mhm.
Heißt also, sie würden zum Football Club werden. Ich hoffe nicht, dass sie es tun.
Na,
Football und USA, da gibt's doch was anderes. Nee, aber ich habe tatsächlich auch noch ein Logo, muss ich sagen, und zwar das des Rekordsiegers, LA Galaxy. Das alte Logo hatten sie bis 2008 oder 2009, soweit ich weiß. Wie kann man das jetzt am besten beschreiben? Also, ich würde es eher so beschreiben, als wäre das... Also, erstmal, da steht dick und fett Galaxy drauf in der Mitte, zentral schön. Hinten dran ist ein Planet unter der Mond. Da lasse ich jedem einzelnen freien Interpretationsspielraum. Und dann sieht man noch so hell leuchtende Streifen. Nicht Streifen, halt... Kreise, die halt eben diesen Planeten oder Mond umranden. Und der Hintergrund ist halt knallgelb. Und das Ganze hat halt eben nochmal eine schwarze Umrandung, von welcher die Form, wie gesagt, undefinierbar ist. Das ist das alte Logo. Und das neue Logo, das kennen auch viele, das ist für mich so eine Art Rakete eher so. Also, ich habe mir da Zacke nach oben und dann geht's halt so runter. Also, nicht so wie das MLS-Logo. So von der Form her schon, nur dass es halt hoch zu ein Dreieck ist und keine gerade Linie. Dann ist halt auch ein Stern dran und steht natürlich LA Galaxy dran, aber das kennen, denke ich, die meisten.
Hm. Ja. Wobei ich dieses alte Logo schon ziemlich hässlich fand.
Es ist abartig. Also, ja, es wurde Zeit, dass sie es verändern. Und da merkt man vielleicht mal, hey, Chicago, nimmt mal ein neues Logo. Oder denkt mal, schlaft mal ein, zwei Nächte drüber und überlegt euch mal, wie ihr es für die Zeit besser machen könnt.
LA Galaxy hatte mal ein Maskottchen, was Twizzle hieß. Habt ihr eine Vorstellung, was das sein könnte?
Twizzle? Irgend so ein Weltraum-Monster-Alien?
Also ich würde es als eine Art Wirbelsturm bezeichnen. Man kann es aber auch anders sehen. Also es könnte auch ein Joint sein, der einfach nur Kreise um sich herum zieht. Aber vermutlich soll es wirklich eher ein Wirbelsturm sein mit so Kreisen, also zeigen sozusagen, dass er in Bewegung ist. Auf dem ersten Blick sieht es so ein bisschen aus wie dieses Kacke-Emoji, was man so vom Handy heutzutage kennt. Also das war nicht so das schönste Maskottchen, was man haben konnte.
Na gut.
Ich kenne nur Cosmo.
Zu den Logos nochmal, da gibt's ja noch Portland Timbers, die hatten ja auch mal ein anderes Logo. Das kennt euch auch jeder, dieses grün-goldene Logo mit dieser Axt und diese grün-goldene, ich glaube, das soll einen Tannenbaum darstellen. Und früher war um dieses Logo, heutige Logo, noch ein Schriftzug, wo eben Portland Timbers stande. Und das war nicht grün-gold, sondern grün, wie kann man es nennen, neongrün, also dunkelgrün und neongrün. Die Farbe, die ist für mich ziemlich schwer zu definieren. Die sah aber absolut nicht schön aus. Oder fandet ihr das Logo in irgendeiner Weise hübsch?
Vom Style her passt es zu dem alten von LA Galaxy, finde ich.
Ja, Kategorie Schublade hässlich Mülleimer. Tschüss.
90er Jahre halt.
Ja, also diese Farben.
Für die damaligen Verhältnisse war es in Ordnung. Sagst du, ich als Sonos-Fan.
Ja. Wobei viele sagen ja auch, dass dieses neue Logo ziemlich hässlich sei. Wobei ich das jetzt, also ich finde es jetzt nicht übermaßen geil, aber ich finde es schon ziemlich cool. Also es hat was. Auch weil es halt so klassisch amerikanisch Sportlogos ist. Da ist nicht viel dran und ja. Also ich finde es hat was, aber viele empfinden es halt als hässlich, weil es für Fußballlogos sehr ungewöhnlich ist.
Aber da fährt so einen guten Bezug zu den Timbers.
Eben.
Die Axt sieht aus wie ein T.
Ja.
Alles ist schön in grün gehalten, also die Assoziation zum Wald. perfekt.
Dieser Tannenbaum halt mit diesen Streifen.
Ja, genau.
Absolut, also perfekter geht's eigentlich nicht, das Logo. Muss man halt das anerkennen.
Danke.
Mir fällt übrigens gerade noch ein, das alte Logo von den Colorado Rapids.
Oh.
Die hatten mal ein sehr spezielles Logo, auch so ziemlicher 90er-Jahre-Style, muss man sagen.
Mhm.
Man sieht so einen reißenden Fluss. Ich kenne mich jetzt ehrlich gesagt leider in der Geografie von Colorado jetzt nicht so aus. Ich vermute, es wird irgendein wichtiger Fluss sein. Dann darüber ist so der Schriftzug Rapids.
Mhm.
Und dann sieht man dahinter große Berge und Gletscher halt. Und darüber steht dann noch Colorado. Hat irgendwie was, also ist auch was anderes. Aber würde man natürlich in der heutigen Zeit nicht mehr so haben. Und ja, das aktuelle Logo ist halt in komplett anderen Farben auch. Während früher die Farbe im Schriftzug ja so Gold und Grün war, ist es jetzt halt vor allem, wird viel mit Rot und Blau gearbeitet und der Schriftzug als solcher ist dann weiß. Und in dem heutigen Logo sieht man halt vor allem irgendwie einen Fußball und Berge oder Gletscher, was auch immer es sein soll, an einem ganz normalen Wappen. Nicht so speziell eigentlich.
Ja.
Wo wir gerade bei den Rapids sind, da müssen jetzt alle Fans von Seattle ganz stark sein. Also ich weiß ja, der kommt erst am Freitag, der Podcast. Und das Spiel wäre ja eigentlich morgen, aber es wurde leider abgesagt, beziehungsweise verlegt. Als da, liebe Sounders-Fan, auch ich, war sehr berührt, als ich erfahren habe, dass wir morgen nicht spielen werden. Und es gibt noch ein anderes Logo, welches sich verändert hat. Und zwar das MLS-Logo. Also, ich weiß nicht, seit wann ihr als unsere Zuschauer die MLS schaut, aber das neue Logo, welches die ganzen Teams auf der Brust tragen, das ist ja erst seit 5 Jahren ungefähr so. Was natürlich cool an diesem Logo ist, ist natürlich, dass jedes Team ein eigenes hat, also in eigenen Farben. Da könnt ihr euch wirklich mal schlau machen, also gerade bei meinem Seattle-Trikot, welches ich jetzt gerade anhab, haha, Eigenwerbung und so, sehe ich, aha, das ist halt rosa und schwarz, halt so. Klar, ich habe das Auswärtstrikot. Aber zum Beispiel bei Columbus wird es beim Gelben gelb sein, vielleicht gelb-schwarz, whatever. Und das alte Logo, was sagt ihr dazu, zum alten Logo? Beziehungsweise zu den alten Logos, die ja in den Jahren immer wieder ein bisschen verändert wurden.
Aber auch nur verändert mit Kleinigkeiten. Also angefangen mit hinten rot, jetzt dann, also 94 war hinten das Design rot noch. Dann hat man 2 Jahre später das Design hinten blau gehabt. Dann kam ein Rahmen mit dem Schriftzug dazu. Dann hat man irgendwann den Schriftzug rausgenommen, also den unteren Major League Soccer hat man rausgenommen 2008, von 2000 war das. Und da steht jetzt nur noch MLS mit Rahmen. 2012 hat man scheinbar zwischenzeitlich mal versucht, das schwarz-weiß zu halten. Und ja, dann ab der Saison 2015 kam dann das komplett neue. Aber ein Vorteil hatte das andere Logo damals. Dadurch, dass es nur ein Logo für die gesamte Liga gab und nicht jedes Team sein eigenes Logo hatte, gab es eine richtig coole Sache bei Trikots. Und ich verrate jetzt mal einen Trick, den viele vielleicht gar nicht wissen. Zumindest nicht diejenigen, die erst in den letzten Jahren in die MLS gekommen sind. Früher hatten die Trikots auf der einen Ärmelhälfte immer das MLS-Logo. Und wenn ein Trikot auf der anderen Seite eine USA-Flagge hatte, dann war es ein Authentic-Trikot. Heißt also, dass es ziemlich teuer war. Es gab auch immer noch welche ohne. Das waren so die Standard-Trikots. Wenn du das mit der Flagge geholt hast, hast du einfach gefühlt 30% mehr gezahlt. Und Trikotsammler sollten eher auf die Trikots achten. Die sind deutlich wertvoller.
Als Vincent, U-Turn.
dann würde ich mal sagen, kommen wir zu einer kurzen Pause. Nach der Pause werden wir über das Thema noch ein bisschen weiterreden. Natürlich, da gibt es noch ein paar Dinge zu erzählen, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns nachher.
Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück beim MLS-Podcast mit mir, Vincent, mit der Anne und Daniel. Wir reden jetzt weiter über die Logos. Daniel hat da zum Beispiel ein Logo von DC United ins Auge gefasst. So.
In der Tat. Und das ist erst ein Logo, welches sich über die Jahre verändert hat. Aber es blieb moderat, sagen wir es mal so. Erstmal natürlich war es beim alten Logo, wie es aufgebaut war. Oben stand DC United, genauso wie jetzt beim neuen. Wir haben dann beim alten Logo eine rote Hauptwappen. Also die Form ist undefinierbar. Es ist halt wieder so ein Halbkreis, wo halt oben zugeht und ein kleines Dreieck. Also kann ich überhaupt nicht beschreiben. Und innen drin ist ein Adler, Vogel. Weiß ich gar nicht, da muss ich echt passen, liebe Fans von DC United. Aber beim neuen Logo ist dieser Adler ebenfalls vorhanden. Diesmal schaut er aber nicht nach links, so wie beim alten Logo, sondern nach rechts. Ebenfalls hat er einen weißen Kopf, zumindest im Logo, und der Körper ist schwarz. Beim alten Logo ist in der Mitte, also ungefähr am Bauch, ein Fußball und ein Stern, und beim neuen Logo sind 3 Sterne und 2 Streifen, und das neue Logo ist nicht rot wie das alte, sondern auch noch ein bisschen schwarz und geht halt auch runter wie so diese ganzen klassischen MLS-Logos mittlerweile. So viel zum Logo von DC United.
Um es kurz zu machen, man kann es auch so beschreiben, es ist von hässlich zu hässlich geworden.
Das wollte ich jetzt nicht sagen. Aber ja, du hast recht.
Also dieser Adler sieht auf beiden Logos einfach traurig aus.
Ja, so wie der Verein auch spielte, bevor Rooney kam, ne? Traurig.
Naja, 4 Titel haben die, oder? 3. Ich weiß gar nicht, wie viel hat DC United. Wie oft haben die MLS Playoffs gewonnen?
Mehrfach auf jeden Fall. Also sie sind auf Platz 2.
Auf Platz 2. Also ich glaube, es war 4-mal und Galaxy 5-mal. Müssen wir jetzt sogar echt... Eigentlich peinlich. Nee, egal, Vincent, mach du jetzt mal weiter. Du hast ja auch noch ein schönes Logo für uns.
Ja, ich habe Cincinnati. Die sind ja diese Saison das erste Mal in der MLS, also komplett neu. Und haben dafür auch ein neues Logo dafür bekommen. Und die haben ja davor in der USL gespielt und hatten dort dann eben noch ein anderes Logo. Und das war so ein Schild von der Form. Und auf dem Schild, ich nenne es jetzt mal Krone, wie so eine Krone mit 2 schmalen Zacken an der Seite und einem großen Zacke, der von der Form aussieht wie ein Edelstein oder so. Und über diesem Edelstein, da nenne ich es jetzt mal, ist so ein Punkt oder eine andere Form, irgendwas Undefinierbares, keine Ahnung, was das ist. Und in diesem Schild, das orange umrandet ist, mit blauem Hintergrund, steht dann groß FC in orange und dann Cincinnati in weiß. Und drunter ist so ein geflügelter Löwe. Und ich glaube, diese geflügelten Löwen heißen Markuslöwen. Ich hoffe, ich liege jetzt nicht falsch, aber ich meine, das müssten die Markuslöwen sein, die auch in Venedig und so sind. Jedenfalls, ja, schön ist es nicht, das Logo. Naja, also ich finde es nicht so. Und das neue Logo ist Fünfeck, nenne ich es jetzt mal. Fünfeck in Schildform. Und ja, das ist blau, weiß und orange. Und da steht im blauen Feld steht FC drin. Im weißen Feld, das durch die Mitte geht, Cincinnati. Und im orangen Feld ist dann wieder dieser weiße Markuslöwe. Es erinnert halt auch stark an die Niederlande, finde ich, Logo und die Aufmachung. Aber das neue Logo ist definitiv schöner als das alte, meiner Meinung nach, aber jetzt auch nicht das schönste Logo. Wenn so keiner was hinzuzufügen hat zu den Logos, würden wir jetzt mit ehemaligen und zukünftigen MLS-Teams weitermachen. Habt ihr Bock?
Ja!
Ja! Fang an! Komm, Vincent.
Darf ich anfangen
gleich? Natürlich, ja.
Hui, na dann. Ja, früher gab es ein Team, das war ansässig in der MLS in Florida. Es ist 1996 gegründet worden und das war Tampa Bay Mutiny. Ja, sie waren direkt in Tampa in Florida ansässig Erfolge hatten sie, ich glaube, den MLS Supporter Shield haben sie mal genommen und im Playoff-Halbfinale waren sie gleich in der ersten Saison und das Team wurde 2001 aufgelöst, also es hielt ganze 5 Jahre lang, dann war es wieder weg von der Geschichte. Genau, in der ersten Saison waren sie zudem schon die punktbeste Mannschaft und sind dann am späteren Meister DC United, da haben wir schon mal einen Meistertitel von DC, sind sie im Halbfinale dann ausgeschieden. Das Team erreichte, ich glaube, von 5 Saisons 4-mal die Playoffs, aber kam dort nicht so sonderlich weit, aber war ziemlich erfolgreich im Großen und Ganzen. Und dann in der letzten Saison hat das Team dann die schlechteste Saisonbilanz gehabt und aus finanziellen Gründen ist man dann aus der Liga ausgestiegen und das war es eigentlich soweit von Tampa Bay Mutiny.
In Tampa Bay gibt es ja noch heute einen bekannten Fußballclub, also zumindest für US Soccer Fans, nämlich die Tampa Bay Rowdies, die für ihre Fanszene sehr bekannt sind. Das Team spielt in der USL aktuell. Diese USL Championship.
Und ich finde auch das Team, das hat so gelb-grüne Farben, so ein Gelb, das so einen leicht Grünstich hat, finde ich. Und das passt auch ein bisschen so zu dem Sumpfgebiet, das ja in Florida so ist, auch um Tampa. Und als Sponsor haben die ja auch Hard Rock Café. Also ich finde es im Großen und Ganzen ziemlich stimmige Trikots auch und Allgemeinvereinsfarben. Also ist mir auch sehr sympathisch. Und unter anderem spielte dort 2 Jahre lang Marcel Schäfer. Kennt man noch von Wolfsburg, der Linksverteidiger.
Daniel, welches Team hast du für uns?
Ich glaube, da gibt es noch ein Team, welches man nehmen kann. Und zwar ist es Miami Fusion. Das gute Team aus Miami, welches ebenfalls in Florida beheimatet war und sich ebenfalls aus finanziellen Gründen aus der MLS zurückzog, gewann lediglich einmal den Supporter Shield und dann ganz kurz Rekordspieler Matego Serna, den wird jetzt niemandem was sagen, und die Legende der Rapids Pablo Mastroini. Also ganz kurz, für die, die ihn nicht kennen, der spielte 3 Jahre bei Fusion, ehe diese, wie gesagt, den Spielbetrieb einstellten und dann sage und schreibe 11 Jahre bei Rapids. Gespielt hat Miami Fusion im Lockhart Stadium bis fast 20.054 Zuschauer. Und ja, so viel zum einen Miami. Und jetzt mache ich gerade weiter mit Inter Miami. Mensch, welche eine grandiose Überleitung meinerseits. Ja.
Wow,
da kann man ruhig mal klatschen. Nein, also für die, die Inter Miami nicht kennen. Inter Miami wird in der kommenden Spielzeit, also 2020, Teil der MLS. Wie gesagt, durch die Expansion, welche die MLS ja seit Jahren anstrebt, dass immer mehr und mehr Teams Teil dieser Liga werden, ist so in Miami die glückliche Stadt, welches unter Eigentümer David Beckham ein Team bekommt. Ich muss zugeben, ich bin skeptisch gegenüber Inter Miami, weil sie ganz einfach nicht so dieses klassische Klischee in der MLS mitbringen. Weil normalerweise etabliert sich ein Team eher in der USL, ehe es dann schön bei einer Pressekonferenz mit großen Banner, XY-Team geht in die MLS, schieß mich tot, whatever. Aber das gab's ja bei Inter Miami nicht, denn sie wurden vergangenes Jahr gegründet, ehe auch die Teilnahme an der MLS 2020 bekannt gegeben wurde. Obwohl sie Stand jetzt, zumindest laut meiner Recherche, noch keinen Trainer haben, auch nicht wissen, in welchem Stadion sie spielen. Aber ja, so viel dazu. Und die Vereinsfarben, vielleicht auch noch interessant, ist schwarz, weiß, pink. Und Maskottchen wird, soweit ich weiß, ein Flamingo. Aber ja, Vincent, du hast auch ein Team.
Ja, ich möchte noch kurz was zu Miami sagen, Inter Miami. Die haben ja auch letztens dieses riesige Trainingsgelände vorgestellt, vor einem Monat, glaube ich. Ich glaube, das war auch nur das Übergangsstadion, was die bauen. Und da war halt nebendran so ein gigantisches Training- und Leistungs-Nachwuchszentrum mit Trainingsplätzen. Also das sah für MLS-Verhältnissen schon sehr spektakulär aus. Und da sieht man auch, was Beckham dort mit Inter Miami vorhat. Also er setzt ziemlich stark auch auf Jugend eben wie in Europa und versucht eben Talente zu entwickeln und zu formen. Und
aber damit werden doch mittlerweile alle Teams. Also die meisten Teams haben mittlerweile ziemlich professionelle oder sehr professionelle Trainingssituationen, weshalb ja sogar teilweise auch europäische Trainer mal zwischenzeitlich nach zu verschiedenen MLS-Teams bekommen, um sich da mal die Trainingssituation und Trainingsmethoden anzusehen. Und auch so die Trainingsstätten sind mittlerweile sehr modern, eigentlich fast überall. Also selbst beim New York City FC, die ja ein katastrophales Stadion haben, wenn man es mal so nennen darf, aber selbst die haben eine sehr moderne Trainingsstätte schon. Und auf die Jugendarbeit setzen ja fast alle Teams mittlerweile.
Absolut. Und ich habe jetzt gerade nochmal nachgelesen, und zwar soll dieses erwähnte Stadion von dir, Vincent, zur Saison 2021 fertiggestellt werden. Und nächste Saison soll es ein Übergangsstadion sein. Welches aber noch nicht bekannt gegeben
wurde. Sie können sich ja bei Hertha informieren, wie man das macht mit einem eigenen Stadion und das Bauen und
so. Aber was Berliner und Baukunst angeht, lassen wir das lieber.
Da sind wir
Wobei tatsächlich drin. Das Lockhart Stadium, in welchem ja, wie gesagt, Miami Fusion spielte, eine Option wäre als Übergangsstadion. Aber wenn sie das halt nicht vollkriegen, müsste sie sich nicht wundern, wenn sie das neue Stadion auch nicht vollkriegen. So viel dazu. Wenn sie es vollkriegen, wöchentlich 100.000 Anfragen haben, wird sich wahrscheinlich in den Arsch beißen, dass sie kein 50.000 Mann Stadion gemacht haben, beziehungsweise gebaut haben.
Ja, ich denke mal, das wird schon so.
Wir werden sehen.
Ja.
Ich meine, wird so eine verrückte Sportstadt wie Atlanta, die halt wirklich 70.000 Zuschauer anziehen, oder wird es floppen? Aber wie gesagt, genug über Inter Miami. Machen wir weiter, Vincent oder Anne. Einer von euch beiden.
Ich habe noch ein ehemaliges Team. Chivas USA nämlich. Wer sich so ein bisschen mit amerikanischem Fußball, also nicht nur dem US-amerikanischen, beschäftigt, wird natürlich das mexikanische Team Chivas kennen. Und Chivas USA war tatsächlich so ein Tochterteam, nennen wir es mal so. Da sind halt gerne auch mal jüngere Spieler oder Spieler, die noch Spielerfahrung kriegen sollten, auch mal hingeliehen worden. Und gegründet wurden sie 2004. Ihr Ende fanden sie 2014, also sie waren ganze 10 Jahre in der MLS dabei, als 11. Franchise-Team der Liga. Und die hatten 2006 einen interessanten Trainer, nämlich Bob Bradley, den man vielleicht kennt als Trainer vom LAFC. Und genau das ist das Interessante an der Geschichte, weil der LAFC hat nämlich die Lizenz von Chivas USA dann einfach irgendwann übernommen. Ein paar Jahre später. Also sozusagen die Lizenz war einfach noch frei für die Liga, für die Region. Und die hat dann der LAFC bekommen. Ansonsten gibt es zu Chivas nicht so richtig viel zu sagen. Die waren nie großartig erfolgreich. Also einmal das Supporters Shield im Jahr 2007. Aber ansonsten, es hatte hin und wieder mal zu den Playoffs gereicht. Meistens aber so gerade ab 2010 bis 2014 dann hat es nicht mal mehr zur Qualifikation der Playoffs gereicht. Also von 10 Jahren waren sie im Prinzip 4 Jahre insgesamt nur in den Playoffs, die anderen Jahre dann nicht. Ansonsten war es tatsächlich auch immer so ein gutes Team, bei dem man sich Punkte holen konnte, auch gerne mal hohe Siege holen konnte. Aber ich habe nochmal nachgesehen, es gab damals in dem Team tatsächlich so ein paar Spieler, die auch heute noch aktiv sind und die heute gar nicht so unbekannt sind. Darunter zum Beispiel Marco Delgado, Eric Towers, den kennen vielleicht einige noch, der war bei Chivas war er so.
Houston?
Genau, der spielt er jetzt bei Houston noch? Also er hat in der Zwischenzeit
gespielt. Ich glaube, er hat bei Houston gespielt.
Er war tatsächlich, seine erfolgreichste Zeit, zumindest geführt von mir aus, war tatsächlich bei Chivas USA. Als sehr junger Spieler, aber immer sehr torgefährlich. Also wenn Chivas mal irgendwie was gerissen hat, dann immer mit ihm. Ja, mittlerweile ist er so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, also über ihn redet kaum noch jemand. Aber auch so Thomas McNamara spielte dort auch in dem Team, war dann lange Zeit beim New York City FC. Ich weiß gar nicht, wo er jetzt spielt, aber es spielt auch auf jeden Fall auch noch in der MLS. Genau, aber...
Er spielt, glaube ich, jetzt auch bei Houston, soweit ich weiß. Diese Saison gewechselt.
Also Houston ist quasi der ehemalige Chivas-Abnehmer, wie man merkt.
So könnte man eigentlich fast meinen.
Auf jeden Fall, ja. Das ist, also es war, glaube ich, für niemanden ein großes Trauerspiel, als sie dann weg waren. Außer vielleicht, wenn man mal dringend Punkte brauchte in der Saison. Von daher kein großer Verlust. Dagegen haben wir jetzt den LAFC, die man aktuell ja so ein bisschen als das neue Atlanta bezeichnen könnte. Gewagte These.
Gut, dann gehen wir jetzt mal kurz in eine Pause rein und sehen uns dann später zurück auf mein sportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Martin hat schon bewiesen, dass er alle möglichen Turniere gewinnen kann.
Nur Golf.
This is the final game of the 144th Open Championship.
Auf meinsportpodcast.de.
In dem Fall wollte ich mir das nicht nehmen lassen.
Nur Golf.
It says a lot about the European Tour and how far we've come over the years.
Auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück auf meinsportpodcast.de beim MLS-Podcast. Jetzt reden wir über die letzten zwei Expansion-Teams der MLS und dann noch auf den vergangenen Spieltag. Werden wir auch Revue passieren und beginnen. Dann, Anne, darfst du mal dein Team vorstellen.
Naja, also mein Team ist es nicht. Ich sehe es sehr, sehr kritisch. Es ist nämlich der Austin FC, der ja jetzt Anfang Januar, genau gesagt am 15. Januar 2019, offiziell von der MLS verkündet wurde. Gerüchte dazu gab es aber bereits im Oktober, dass der damalige Teambesitzer der Columbus Crew oder von Columbus Crew gerne das Team nach Austin umsiedeln würde. Wir hatten, glaube ich, in einem der Podcasts schon mal so in Ansätzen drüber gesprochen. Genau, und es gab halt dieses Gerücht, dass er umziehen will. Daraufhin sind die Fans stumm gelaufen. Und er wollte vor allem deswegen nach Austin ziehen, weil er so eine Machbarkeitsstudie gelesen hat, die damit die MLS beauftragt hat, beziehungsweise hat er selbst auch nochmal eine beauftragt, dummerweise bei der gleichen Agentur. Und da kam dann halt raus, dass am besten geeignet ist halt Austin als neue Fußballlocation. Und seitdem hat er sich das in den Kopf gesetzt. Dem Protest der Columbus-Fans hat Don Garber, der MLS-Commissioner, zusammen mit Anthony Precourt versucht, eine Lösung zu finden. Die haben sie dann auch gefunden zum Ende des letzten Jahres hin. Precourt gibt die Rechte an Columbus Crew ab und bekommt dafür die Rechte für ein neues Team in der MLS und das wird dann der Austin FC. Sie werden wahrscheinlich mitspielen, wann ist, gute Frage, 2021 wahrscheinlich eher tendenziell.
Ja.
Sollen dann an einem eigenen Stadion spielen, was aber, glaube ich, noch nicht so richtig bekannt ist, aber so etwa 20.000 Plätze beinhalten soll. Man wirbt ganz groß damit, dass man große Trainingsstätten baut und sich Jugend holt und so weiter. Man muss mal abwarten und sich das ansehen. Wir wissen, wie die Zuschauerzahlen bei den anderen beiden Texas-Teams sind. Also mal schauen, ob das tatsächlich so erfolgreich wird, wie ihr sich das denkt. Und wie die Fans auf dann das neue Team reagieren werden. Was übrigens eine Art Baum als Logo hat. Also bei der Teamvorstellung und auch danach hat man dann noch so das Logo präsentiert und jede Einzelheit hat man beschrieben, was das bedeutet. Kann man sich mit leichter Google-Recherche gerne mal raussuchen. Man kann aus vielen Informationen rausfinden oder ja, sich Dinge erdenken, ob da tatsächlich, also ich finde dieses Logo nicht so gut, kurzum gesagt. Aber mal sehen. Ja, so viel zu Osten. Achso, ganz kurze Kleinigkeit noch. Die Kosten für so ein Expansion-Team sind übrigens in den letzten Jahren seit der MLS-Gründung sehr stark gestiegen. Als Chicago Fire damals in die Liga kam, waren es wohl etwa 20 Millionen Dollar, die man gezahlt hat. Mittlerweile kommt man so an die 120 Millionen Dollar Grenze, um überhaupt sozusagen Teil der Liga werden zu dürfen.
Ja, Sacramento wird das Geld wahrscheinlich haben in Zukunft, ne? Gut, dann komme ich jetzt noch zum letzten Team, das 2020 in die MLS stoßen wird. Und das ist Nashville SC. Die spielen seit längerer Zeit in der USL Championship, der zweiten Liga. Und es wurde 2016 ist bekannt geworden, dass die zur MLS kommen. Ja, Nashville hat aktuell in der USL ein ziemlich, ich finde es ein ziemlich schönes und gelungenes Logo. Also so ein schönes Fußballlogo. Es ist rund, steht im weißen Schriftzug Nashville Soccer Club. Und in der Mitte ist ein blauer Kreis, wo in gelb SC steht und dann ein bisschen geschnörkelt das N, was ich jetzt nicht so gut umgesetzt finde, aber stört mich jetzt weiter nicht so. Und zudem ist auch bekannt, dass Nashville ein neues Stadion bauen möchte und man hat bei diesem Stadion auch irgendwas Großes angekündigt. Also, soweit ich es weiß, ist noch nichts Genaueres bekannt, aber man hat irgendwas Großes angekündigt. Oder ist da schon mehr draußen? Wisst ihr da was?
Ich muss dich jetzt mal ganz komplett korrigieren und zwar erstmal Nashville SC, der Verein, der in die MLS kommen wird, ist nicht das Nashville SC, welches in der USL steht.
Ja, aber es
spielt. Weil so wie ich das gelesen habe, erstmal wird Nashville die erste Saison, sobald sie in der MLS spielen, wird das Nashville, welches in der USL spielt, aufgelöst, weil es denselben Namen hat. Nashville SC, welches in der MLS spielen wird, wird die erste Saison erstmal im Nissan Stadium und danach im Heimat der Tennessee Titans spielen. Und dann zur Saison 2021 will man ein Stadion bauen, welches 27.500 Zuschauer fasst. So ist mein Stand
der Dinge. Aber der Besitzer vom USL-Team von Nashville ist der gleiche Besitzer wie das MLS-Team, eben, also es ist Ingram.
Ja, das eine Team wird halt aufgelöst und startet neu in der MLS mit neuem Logo und
schaut alles. Schaut mal auf den Vorstand zum Beispiel.
So hab's ich rausgelesen, meiner Meinung nach.
Und bei Nashville SC ist Eigentümer DMD Soccer und beim anderen weiß ich jetzt nicht, ob das da die ganzen Owner ja, auch zu DMD Soccer gehören oder nicht, kann ich nicht sagen. Ja. Vielleicht, echt?
Ja. Hinter beiden steckt im Prinzip, ich glaube, John heißt er mit Vornamen, Ingram mit Nachnamen. Ja, John Ingram heißt er. Das ist, also, man hat sich nur umbenannt.
Okay, aber jetzt muss ich mal schon blöd fragen. Und zwar, ich kenne mich ja USL, gehe ich mal zu, gar nicht aus. Und wieso macht man sowas? Also, wieso, sagen wir jetzt nicht gut, mit Nashville SC gehen wir in die MLS?
Ja, gibt.
Aber nein, das wird ja aufgelöst. Das ist dann quasi komplett was anderes. Ich meine, die spielen ja jetzt, momentan spielt Nashville vor klar, 10.000 Zuschauer in der USL. Aber jetzt, wenn sie in die neue kommen, wie sind es mehr oder weniger zwei unterschiedliche Vereine? Das verstehe ich eben jetzt nicht. Und ich bin da jetzt komplett auf dem Holzweg.
Also, soweit ich das jetzt verstehe, also einerseits ist halt MLS mehr Geld, Einnahmen im Pipapo. Und
fantechnisch. Ja, klar, das sowieso.
Fantechnisch. Ja, klar, also USL ist jetzt auch namentlich jetzt, das ist ähnlich wie bei uns jetzt, dritte Liga. Du spielst, also du gehst viel lieber in Spiele gegen Wolfsburg, Schalke, Stuttgart,
ja.
Gegen Spiele gegen Osnabrück, Lotte und Sonnenhofen, Groß-Asbach, sage ich jetzt mal. Also es werden schon mehr Fans kommen, aber es wird jetzt auch nicht so eine Übermacht an Fans sein. Aber ich denke mal,
da bin ich ganz bei dir. Aber meine Frage ist jetzt eigentlich eher, wieso sind es, wie gesagt, zwei unterschiedliche Teams, weil so wie ich das gelesen habe, sind das tatsächlich zwei unterschiedliche Teams, wovon das eine aufgelöst wird.
Ja, das eine wird aufgelöst und auf dieser Auflösung wird halt das neue Team mit neuem Logo und so entstehen. Aber,
ja, aber wieso macht man das? Ich meine,
ja,
Cincinnati hat es ja auch nicht gemacht. Atlanta United hat es auch nicht gemacht. Wieso macht man sowas? Das ist auch total dämlich.
Ja gut, Atlanta ist ja komplett neu entstanden. So. Also war ja nicht USL.
Ja, aber wie gesagt, Cincinnati.
Ja, die haben auch komplett neues Overlay, Logo, alles neu bekommen. Also war auch nicht
ja,
viel anders.
Das ist klar, aber die haben es ja nicht aufgelöst. Aber so wie ich das gelesen habe, löst sich dieses Nashville aus der USL auf.
Ja, es löst sich halt nicht aus. Es verschwindet halt aus der USL. Also
ja, sie steigen mehr oder weniger nicht aus der USL aus, beziehungsweise auf in die MLS, sondern es wird tatsächlich aufgelöst. So wie ich es gelesen habe, löst es sich auf.
Das.
Weil es halt irgendwie mehr oder weniger momentan zwei unterschiedliche Vereine sind.
Also, ich weiß jetzt nicht, was auflösen. Also, soweit ich weiß, es wird einfach nur von der USL in die MLS gekommen, kommt das Team halt mit komplett neuen Overlay. von auflösen, weiß ich jetzt nichts. Vielleicht hast du ja recht, vielleicht hast du irgendwas gelesen. Wenn, dann macht es echt wenig Sinn, gerade so, ohne genau das zu wissen. Aber also mein Infostand ist jetzt so, dass das einfach nur die Liga wechselt und halt neues Overlay bekommt, aber mehr kann ich jetzt dazu jetzt nicht sagen.
Genau deswegen habe ich auch gefragt, aber falls ihr draußen irgendwie mehr wisst, in Nashville wohnt, Tennessee, whatever, schreibt uns bitte, weil mich interessiert es wirklich und ich habe jetzt nicht viel rausgefunden.
Könnt ihr auch gerne auf den sozialen Netzwerken unter den Hashtag der MLS-Podcast posten oder uns direkt schreiben.
Oder natürlich der beste Hashtag Friday for MLS.
Ja. Ja, dann sind wir, glaube ich, auch soweit durch mit diesem Team soweit. Ich glaube, dann dürfte dort auch alles gesagt sein jetzt, nach der kleinen Diskussion hier. Dann kommen wir schon langsam zum Rückblick auf den vergangenen Spieltag. Möchte einer von euch anfangen?
Ich würde gerade mit Vancouver gegen LA Galaxy anfangen. Habt ihr was dagegen?
Nö.
Ja, also, was soll man sagen? Es war erstes Spiel am Spieltag und es ging eigentlich gut los für den Fußballfan zum Anschauen. Also ich will jetzt sagen, es ging gut los für die Whitecaps, aber auch nicht gut los für die Galaxy, weil es gab nach ungefähr 2 Minuten ungefähr einen Elfmeter für Vancouver. Klares Foulspiel war es, soweit ich weiß. Und ja, was soll man sagen? Also ich bin das selbst auch, trainiere ja auch Jugend. Und wenn mein Spieler den Elfmeter so schießen würde, und das ist mir scheißegal, wie es steht, den würde ich rausnehmen, auf die Bank setzen und erst dann wieder einwechseln. Ja gut, was heißt einwechseln? Der ist ja dann raus für das Spiel. Aber ich würde ihn erst dann wieder spielen lassen, wenn er endlich mal begriffen hat, wie dämlich und wie sehr er seinem Team geschadet hat. Ich weiß nicht, ob es einer von euch gesehen hat, also ich weiß, ihr beide schon, aber ihr da draußen, der Elfmeter, der will halt den Zlatan machen. Aber es klappt halt einfach nicht. Und wenn es nicht klappt, dann lass die Scheiße. Also, wie gesagt, er schadet seinen Scheiß. Er schadet durch diese Scheiße seinem Team. Also, das war Ali Adnan. Wenn ich das hier gerade jetzt richtig lese, der hier wirklich komplett versagt hat.
Neuzugang von Udinese Calcio, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, also wie gesagt, da könnte ich mich wirklich drüber aufregen, weil er hat halt einfach seinem Team geschadet dadurch. Sie haben halt einfach 0-2 verloren. Und es wäre ein super Start gewesen für die Kanadier. Und genau das ist halt wirklich eine Sache, die geht halt nicht. Und als Trainer hätte ich, wie gesagt, ihn sofort rausgenommen, wenn es die zweite Spielminute ist. Weil die Dummheit musst du nicht anfangen.
Nee, absolut nicht.
Aber ansonsten, wie gesagt, war die Partie eigentlich echt relativ in Ordnung. 2 Tore der Galaxy, unter anderem von Zlatan, der so Elfmeter schießen kann. Sich auch dachte, was ist das für ein Depp? Kann's nicht. Hat auch ein bisschen gelächelt, als hat man so ein bisschen am Rand gesehen. Aber ja, ansonsten, wie gesagt, war es das eigentlich.
Wie ging's denn aus?
Mit dem Spiel. Außer ihr wollt 0-2.
Kann man
hab ich erwähnt? Sein. Hab ich erwähnt? Ja, sorry. Ne, also wie gesagt, habt ihr noch was zu dem Spiel?
Ja, das Interview von Felipe fällt mir gerade ein.
Oh ja, stimmt. Das ist echt spannend.
Erzähl mal. Felipe Anne. Von Vancouver hat danach ein Interview gegeben und hat sich darüber aufgeregt, dass die Fans Zlatan zugeklatscht haben. Und dass die Fans doch eher das Team unterstützen sollten. Also die haben halt zu Hause gespielt in Vancouver. Dass ja, sie das Team supporten sollen und denen zu applaudieren sollen und nicht dem gegnerischen Team. Das ist schon irgendwie ein bisschen witzig.
Aber Recht hat er. Recht hat er einfach.
Ja, aber also da muss man halt auch überlegen, woran es liegt. Also warum unterstützen die Fans eher einen anderen Spieler als das eigene Team? Und also wenn ich mir als Fan sowas ansehen muss wie in der 2. Minute, dass dann ein Elfmeter so verschossen wird, dann darf man da sich ehrlich gesagt nicht drüber aufregen, sondern da muss man so ein bisschen Selbstkritik anbringen.
Aber kann das ganze Team dafür, was der eine Spieler dann beim Elfmeter gemacht hat, also ich finde, man sollte sein Team trotzdem unterstützen und anfeuern.
Ja, aber also die beiden Tore, egal, die passiert sind, da war Vancouver auch nicht unschuldig dran. Und machen vorne keine Tore, lassen hinten aber Tore rein und die Konsequenz ist dann natürlich, wenn dann ein Spieler dabei ist, der vielleicht sehr bekannt ist oder eben durch gute Aktionen auffällt. Es war jetzt kein Spiel, wo Zlatan mit Special-Aktionen aufgefallen ist, aber dann muss man schon damit rechnen, dass das Team, dass die Fans dann irgendwann mal sich so ein bisschen provokant auch gegen einwenden.
Absolut, bin ich voll und ganz bei dir. Aber ja, ich meine, ich kann Philippe, klar, einerseits verstehen, aber andererseits kann ich auch die Fans verstehen. Ich meine, die gehen ins Stadion, waren über 20.000 anwesend und wollen guten Fußball sehen. Gut, den haben sie jetzt, bescheiden gesagt, nicht bekommen. Aber auf der anderen Seite natürlich auch Zlatan. Ich meine, er ist halt einfach ein klasse Fußballer und wenn du den halt mal live siehst, dann kannst du dem auch mal zu applaudieren. Finde ich jetzt. Ich meine, klar kommt scheiße, wenn immer die eigenen Fans sowas machen, aber letzten Endes kann ich beide Parteien verstehen.
Ich finde es auch ein bisschen lustig. Es gab ja jetzt vor kurzem in Europa, ich weiß leider nicht mehr, welcher Spieler und welches, Messi war es. Messi hat irgendwo ein richtig starkes Tor gemacht und selbst die Fans der gegnerischen Mannschaft haben ihm applaudiert und das ist in den sozialen Netzwerken total gefeiert worden. In den USA kritisieren die Spieler dann ihre eigenen Fans, weil die es wagen, einem anderen Spieler zuzujubeln.
Gut, dann Anne, willst du dann Match als nächstes?
Ja, kann ich machen. Ich würde mal anfangen mit Toronto FC gegen Chicago Fire. Wie vorhin ja schon mal erwähnt, da gibt es zurzeit bei Chicago so ein paar Gerüchte um den Standortwechsel. Hat erstmal dem Spiel aber natürlich keinen Abbruch getan. Wieder war so ein bisschen von Toronto Pozzello ein sehr wichtiger Spieler. Es fing schon in der 31. Minute an. Er macht den Pass auf Altidore. Und der setzt sich gegen drei Verteidiger durch und beziehungsweise drei Verteidiger pennen einfach und macht dann das Tor. Kleiner Funfact, Schweinsteiger war in der Verteidigung. Also Schweinsteiger hat dieses Mal Innenverteidiger gespielt. Und auch er war an dieser Aktion nicht direkt beteiligt, aber er stand ziemlich in der Nähe, konnte da aber auch nichts machen. Ja. Dann in der 45. Minute, also kurz danach in der Nachspielzeit, macht es dann aber... geht ein weiter Ball auf CJ Sapong, ehemals von Philadelphia Union. Und der macht das Ding dann ganz locker. 46. Minute, kurz nach dem Anpfiff, hat dann Altidore wieder eine Riesenchance, vergibt sie aber. Und die Konsequenz ist dann aber, dass das Tor nicht für ihn geht, sondern dass dann plötzlich in der 62. Minute Chicago mit einem doch sehr schönen Treffer in Führung geht. Treffende, also Nikolic, ist nicht derjenige, der das schöne Tor gemacht hat, sondern das Zuspiel davor. Der Pass kam aus dem Strafraum, aus dem Mittelfeld von Dex McCarthy auf Kartei und der gibt ihn dann weiter auf Nikolic und der muss nicht mehr viel machen. Der Ball ist drin. Ja. Das Spiel war aber sehr ausgeglichen, deswegen ist das Tor, was dann noch kam, tatsächlich sehr verdient. In dem Fall Altidore macht eine sehr, sehr starke Vorlage, macht eine sehr, sehr starke Vorarbeit auf Jonathan Osorio und dann ist der Ball drin, Endstand 2-2. War völlig in Ordnung für beide Teams, so finde ich.
Ja, dann machen wir weiter mit einer kleinen Pause und sehen uns später mit den restlichen Spielen wieder auf mein sportpodcast.de. Bis später.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional.
I'm David Kohlfahrt.
Hallo, mein Name ist Christian Schenk, ich bin Zehnkampf-Olympiasieger.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück auf meinsportpodcast.de beim MLS-Podcast mit Vincent, Anne und Daniel. Wir reden weiter über den Rückblick des 6. Spieltages und... da mache ich dann auch gleich weiter mit dem Spiel FC Cincinnati gegen Sporting Kansas City. Das fand im Heimstadion von Cincinnati statt, das Spiel, unter 26.000 Zuschauer circa. Also nicht ganz ausverkauft, aber für ein MLS-Stadion schon ziemlich voll, würde ich sagen. Und das Spiel an sich war jetzt nicht so das Highlight. Man muss auch dazu sagen, dass Kansas mit einer kompletten B-Mannschaft auflief, da sie ja unter der Woche ein Champions-League-Spiel hatten oder eine Champions-League-Mega-Klatsche gegen Monterrey. Dort sind sie 5-0 unter die Räder gekommen.
Sie ist positiv.
Ja, das,
Schalke hat 7 bekommen.
Ja, gut. Ja, aber ja, das wird wahrscheinlich im Rückspiel nichts mehr mit dem Weiterkommen. Sagen wir mal so. Aber für das, dass das eine B-Elf war, wo unter anderem Gianluca Busio von Anfang an spielte oder Neuzugang Gedo Zelalem, hat sich Kansas ziemlich gut gehalten, würde ich jetzt sagen. Cincinnati fand ziemlich früh ins Spiel rein, ging auch mit Darren Maddox früh in Führung. Ja, und dann zur 62. Minute hat dann Gianluca Busio ausgeglichen, schon sein zweites Saisontor. Und sonst war spielerisch jetzt nicht so viel. Es gab relativ viele gelbe Karten, wenn ich die jetzt mal so durchzähle, 6 Stück. Ja, sind für ein Spiel schon etwas mehr. Wobei, war nicht... Nee, das war nicht dieser Schiedsrichter.
Ja, wer hat denn das Spiel gepfiffen? Weißt du das?
Ismael Elftal.
Oh, der gibt auch immer wahnsinnig viele Karten.
Ja, deswegen, aber ich habe kurz gedacht, das wäre unser alter Freund, wie hieß er nochmal?
Ted Ankel.
Genau, Ted Ankel, der Onkel. Dann ist Daniel schon wieder mit seinem nächsten Spiel dran.
Ja, und ich hatte die interessanteste Partie, sag ich jetzt einfach mal, für den 6. Spieltag, und zwar DC United gegen LAFC. Beide Teams sind überragend in die Saison gestartet, aber was dann im Spiel passierte, also den Ausgang hätte keiner, denke ich, voraussagen können, beziehungsweise natürlich nur Hellseher, Wahrsager. Aber ja, was ist passiert? Ja, DC United kam vor heimischer Kulisse, das Spiel war, soweit ich weiß, sogar ausverkauft, ganz schön unter die Räder, und zwar stand es nach 32 Minuten bereits 0-3 für LAFC durch die Tore von Vela und Doppelpack Rossi. Also die beiden marschieren momentan gemeinsam mit LAFC in ihrem zweiten Jahr Richtung Supporter Shield. Klar, erst 6. Spieltag ist ein bisschen vielleicht zu früh. Aber ja, was dann in der zweiten Halbzeit passierte? Ja, also da muss ich sagen, da muss ich jetzt den Schiedsrichter, wer ist der gute, Robert Sibiga kritisieren, und zwar das Foulspiel von Wayne Rooney. Also bei allem Respekt, den ich wirklich vor Schiedsrichtern habe, aber wer da den Videobeweis braucht, um rot zu zeigen, also ich weiß nicht, ob er wirklich guten Fußball bzw. Profifußball pfeifen sollte, weil das muss man auch ohne den vierten offiziellen, ohne den Videoassistenten sehen. Aber glücklicherweise hat Geoff Gamble eingegriffen, hat dem Kollegen korrigiert, gesagt, hey, schau dir das an. Beziehungsweise schau es dir, ich weiß nicht mal, hat er sich das wirklich angeschaut? Oder hat er sofort, ja, oder hat er sofort gesagt, gib ihm, ja gut, in der MS müsstest du es ja nochmal anschauen. Aber das ging ziemlich schnell. Und jeder wusste eigentlich, dass es eine glasklare rote Karte ist. Gegen den Captain der DC. Aber ja, dann war DC United gar nicht offen. Ganz im Gegenteil, die hatten gute Chancen, um den einen oder anderen Ehrentreffer noch zu erzielen. Aber letzten Endes ist das nicht passiert.
Weil sie keine Ehre hatten.
Ganz im Gegenteil. Diego Rossi hat in der 76. Spielminute sein 3. Tor an dem heutigen Tag erzielt. Und das 4. für LAFC. In diesem Sinne war es das auch von dem Spiel. Außer ihr wollt noch was irgendwie anmerken.
Mir ist eine kleine Sache aufgefallen. Positiv zu Wayne Rooney. Sofort nach der Aktion wusste er, dass er rot kriegen würde. Bevor der Schiedsrichter überhaupt den Videoschiedsrichter konsultiert hatte, hat sich auch gleich entschuldigt und hat dann halt während der Schiedsrichter sich das Videosignal angesehen hat, stand er direkt neben seinem Mitspieler, dem er dann die Kapitänsbinde gab. Und hat keine Zacken gemacht, ist dann gleich vom Platz, hat da kein Theater gemacht. Andere Spieler sind da eher bekannt dafür oder machen sowas immer, selbst wenn es ganz klar ist und sie es selbst wissen. Das fand ich tatsächlich gut.
Ja, da ist halt Wayne Rooney echt ein feiner Kerl. Muss man neidlos anerkennen. Also, er wusste ja selber, dass er was falsch gemacht hat. Und letzten Endes hat er dafür die Strafe bekommen. Und muss jetzt sagen, dass es aus Sicht der LAFC, Gott sei Dank, keine schwere Verletzung hat, der gefaulte Spieler.
Gut, dann kommen wir von der feinen englischen Art zu der feinen lilanen Army. Oder, Anne?
Ob sie fein sind, werden wir gleich sehen. Das war auf jeden Fall ein spannendes und torreiches Spiel. So viel kann ich vorab schon mal sagen. Es fing relativ früh an. Colorado ging relativ überraschend, muss man sagen, durch Kay Kamau schon in der 9. Minute in Führung. Und ja, dann machte Orlando, so heißen sie, dann aber doch noch 2 Treffer in der 31. Minute durch Nani und in der 33. Minute durch Akidele. An sich soweit alles in Ordnung bis dato. Auch so in der 60. Minute hat Colorado dann den Ausgleich gemacht. Das haben sie sogar richtig gut gemacht. Sie haben die Räume, so heißt es, schön freigespielt und danach dann das Tor gemacht, wie aus dem Bilderbuch im Prinzip. Ja, dann aber wurde es irgendwie so ein bisschen hitzig, finde ich. 71. Minute macht Cole Bazet für Colorado noch plötzlich die Führung. Also da stand es dann 2-3. Und dabei hätte es auch bleiben müssen, weil was dann irgendwie passierte, war so ein bisschen merkwürdig. Nani ist ja mit einem Tor schon aufgefallen und ich glaube mit einer Vorlage, ich weiß es nicht genau, fiel dann aber durch was ganz Unschönes auf. Nämlich, er legte sich mit was Acosta, ich glaube es war Acosta an, und knallte seinen Kopf gegen den Kopf von Acosta. Die gleiche Situation hatten wir in der letzten Woche mit Demir Krajlach, nur war es nicht exakt die gleiche Situation, sondern dort hatte Demir Krajlach den Kopf lediglich in der Region, schlug aber mit seinem Kopf nicht gegen den Kopf des Gegenspielers. Bei Nani dagegen war es der Fall, sogar zweimal. Er hat es auch bei zwei unterschiedlichen Spielern gemacht. Und er hat keine rote Karte gesehen. Was ehrlich gesagt eine ziemliche Frechheit ist, weil du kannst nicht so gravierende Unterschiede auch im Pfeifen haben, dass in der einen Woche sowas stark gepfiffen wird und in der anderen Woche gleich zweimal nicht gepfiffen wird. So offensichtlich aber auch. Also es ist ja nicht so, dass es nur, dass der Schiedsrichter jetzt nicht gesehen haben könnte, weil da nichts, weil es alles sehr eng war oder so. Nee, er hatte freies Sichtfeld. Das war schon echt schwierig. Und besagte Nani kam nämlich später noch zu einem Tor. Erstmal in der 87. Minute hat Dom Dwyer im Prinzip sogar sowieso schon das Tor auf dem Fuß. Der Ball ist bei ihm, er steht quasi vor dem leeren Tor und schießt den Ball so etwa 3 Meter über das Tor hinweg. Aber kurz zuvor, wenige Sekunden zuvor, ist der Ball aber an die Hand des Gegenspielers im Strafraum gelangt, weshalb sie dann einen Elfmeter bekamen und den führte Nani aus. Und das war dann plötzlich das 3-4. Eben jener Nani, der eigentlich gar nicht mehr hätte auf dem Feld sein sollen. Das ist so, nicht besonders sympathisch, der Typ, muss ich feststellen, jetzt schon zum wiederholten Male. Übrigens ähnlich auch wie Chris Miller, der das 3-3 von Orlando gemacht hatte. War alles okay von dem Tor her, aber seine Art zu jubeln ist auch irgendwie sehr speziell. Macht dann einen auf Hulk. Nicht wie der Fußballspieler, sondern wie... Was ist Hulk für eine Gattung? Superheld?
Ist ein Superheldenfilm. Ich würde es einfach überdimensionales Super-Schurken-Besieger-Monster- wütender Mob.
Ja, doch, so ähnlich trifft es zu, mit weniger Muskeln, aber so in die Richtung geht es auf jeden Fall. Ja. Also Orlando gewann am Ende mit 4-3. Gerecht war es nicht, muss ich sagen. Also ein 3-3 wäre okay gewesen. Das Tor, was Nani dann da noch bekommen hat durch den Elfmeter, also der Elfmeter war berechtigt, ohne Frage, aber dass ausgerechnet Nani ihn schießen darf, war dann schon eine Frechheit, gerade nach dieser Kopfstoßaktion, für die er gar nicht mehr hätte auf dem Platz sein dürfen. Ja, ich merke so langsam, die Saison wird, glaube ich, Orlando so mein Anti-Team. Woche für Woche werden sie unsympathischer. Mal sehen, wie es wird in der nächsten Woche.
Na, das wird einem Hörer hier nicht so gefallen. Aber ja, gut. Dann mache ich mal weiter und gehe nach Chester, nach Philadelphia gegen Dallas. Das war auch ja ein ziemlich gutes Spiel, wenn man nur die Anfang- und die Schlussphase hinzuzählen würde, war es ein sehr starkes Spiel. Ja, es fing schon sehr früh, so 9. Minute an, da hat Marco Fabian schon eine Gelb gesehen, da dachte man auch wieder, oh je, hoffentlich fängt er sich nicht wieder Gelb-Rot oder rastet irgendwie komplett aus. Spoiler, er hat keine Gelb-Rot bekommen. Kurz danach, den daraus resultierenden Freistoß, verwandelte der Schweizer Reto Ziegler direkt, richtig schön geschossen, also da hast du nichts auszumerken, sozusagen.
Außer an der Mauer, die gefühlt einfach gar nicht existierte. Also da standen zwar Menschen, aber das hätten auch wie auf dem Trainingsplatz diese gelben Figuren sein können.
Naja, die Amerikaner wollen ja keine Mauer.
Sie machen aber welche und normalerweise springt sie auch, aber in dem Fall, sie existierte nicht.
War nichts vorhanden. Aber so Freistoßtechnik und so, die war schon sehr gut.
Sahne.
Ja, 1A. Und ja, dadurch, dass ein Schweizer Spieler war, ist es gleich noch ein bisschen sympathischer gewesen, das Tor. Und sonst, das Spiel war, ja, jedes Team hatte so durchaus seine Chancen, würde ich jetzt mal sagen. Und dann erst so gegen Ende wurde Philadelphia, so im letzten Viertel im Spiel, wurde Philadelphia dominanter und hat meiner Meinung nach auch, ja, klar besser. Und dann in der 85. hat Corey Burke dann noch das 1:1 gemacht. Und dann sah es dann lange auch nach dem 1:1 aus, bis dann so in der letzten Minute Alejandro Bedoya noch den 2:1 Siegtreffer machte unter großem Jubel der Philadelphia-Fans. Das Stadion hat sich gefreut, Scooter dürfte nochmal spielen und Philadelphia holte die nächsten 3 Punkte, die sehr gut in die Saison starten übrigens. Für mich schon eine kleine Überraschung, weil die sonst immer ein bisschen strugglen am Anfang, ihre Schwierigkeiten haben, aber dieses Jahr läuft's sehr gut. Und von Dallas ist mir auch wieder, oh, wie heißt denn jetzt
Pomykal
nochmal? Pomykal, genau, Pomykal, sehr positiv aufgefallen. Also der entwickelt sich echt super diese Saison. Und Roberts hat gespielt, Thomas Roberts, der bei Bayern das Probetraining hatte, durfte auch von Anfang an ran. Aber der ist mir jetzt nicht so groß aufgefallen. Er hatte ein paar Aktionen, aber jetzt nicht so was Besonderes.
Übrigens, das Tor von Curry Burger war ja, also eigentlich war es ein Elfmeter, geschossen von Fabian, aber...
Ach, was, ein Elfmeter?
Der wird gehalten daraufhin stimmt. Im Nachschuss dann geht dann der Ball rein. Aber wie dieser Elfmeter zustande kam, war schon wieder so, da wollte Dallas unbedingt nochmal die 3 Punkte aus der Hand geben. Der Gegenspieler wird im Strafraum gehalten, aber so offensichtlich, dass es halt, also da blieb nichts anderes übrig, als einen Elfmeter zu geben.
Ja, vielleicht wollte der Torwart nochmal beweisen, was er so drauf kann und hat die Anweisung den Verteidiger angegeben. Wer weiß, man munkelt. Mhm. Aber
Torwart, ja. Also ich weiß nicht, ob er im Tor stand, aber normalerweise ist es ja Jesse Gonzalez, ein sehr junger Torwart, ja. 23 Jahre, der auch super ist, aber also ich glaube nicht, dass der das sagen würde. Das
nee, da war Jimmy Maurer im Tor, 30-jähriger, etwas älterer Keeper von Dallas, Ersatztorhüter.
Ja, das passiert, wenn du den Stammtorhüter rausnimmst. Dann verlierst du.
Genau. Ja, er wollte sich beweisen, weißt du, er wollte Stammspieler werden und ja, hat nicht so geklappt, sage ich mal.
Auf ganzer Ebene versagt, würde ich sagen, aber gut, was willst du machen?
Da hat Jimmy Maurer keine Mauer hingebracht.
Okay. Nein.
Lassen wir
5
das.
5 Euro ins Phrasenschwein.
10, mindestens 10.
Ja, gut. Dann lese ich noch kurz die restlichen Spiele vor, die es sonst noch gab. New York City spielte 0:0 gegen Montreal Impact. Dann gab es noch die New York Red Bulls, die verloren daheim 1:2 gegen Minnesota United. Dann Columbus Crew gewinnt daheim 1:0 gegen New England. San Jose Earthquakes gewinnen 3:0 gegen Portland Timbers. Die Timbers auch sehr schwach. Seattle Sounders gewinnt 1:0 gegen Salt Lake.
Surprise, surprise. Salt Lake hat keine rote Karte bekommen. Ha, ich war schneller.
Danke, Daniel.
Yay.
Ich hätte es nach der Aufzählung gemacht, ja. Das erste Mal seit 4 Spielen, dass Real Salt Lake keine rote Karte bekommen hat.
Und ausgerechnet gegen die Sounders, aber ja.
Ja, gut. Da waren dann soweit die Spiele. Was ich auch noch zur Tabelle anmerken möchte, was ich sehr interessant finde, dass in der Eastern und Western Conference die 2 Letztplatzierten, das sind Atlanta und Portland, die letztjährigen Finalisten waren. Die sind halt beide letzter Platz in der jeweiligen Conference mit Portland 1 Punkt, Atlanta hat 2, was ich schon nennenswert finde.
Mal sehen, ob sich dieses Jahr wieder der MLS-Fluch, der MLS-Cup-Fluch zeigt, dass der Sieger des MLS-Cups sich im Jahr darauf nicht für die Playoffs qualifiziert.
Der existiert aber erst seit letzter Saison, oder?
Weil zwischendurch gab es mal Aussetzer, aber ansonsten war das immer ganz gut.
Und wie heißt es, Toronto?
Toronto.
Haben es ja 2-mal in Folge geschafft. Und ich meine einmal.
Aber Toronto war in dem Jahr danach, in dem einen Jahr danach.
In dem einen Jahr danach waren sie nicht mehr drin, da stimme ich dir zu.
Also es gibt ein paar Ausnahmen immer mal wieder, aber ja. Es gibt eine erschreckend hohe Quote an Teams, die es dann plötzlich nicht mehr geschafft haben.
Ja, wie gesagt, gibt's halt die Quote. Es ist halt, was heißt Quote und was heißt Fluch eigentlich? Ich meine, das zeigt doch eher diese Ausgeglichenheit. Ich meine, das zeigt doch, wenn du in einem Jahr top spielst, dass du im Jahr darauf einfach floppst. Die Teams stellen sich auf dich ein, spielen dementsprechend auch besser gegen dich, kennen deine Stärken und deine Schwächen. Und so einfach ist es halt in der MLS. Das wird es in der Bundesliga nie geben. Als Beispiel. Und genau das macht die Liga halt einfach geil, muss man einfach sagen.
Da können wir ja auch theoretisch auch mal in einer anderen Folgen das System etwas genauer in die Lupe nehmen und mit der Bundesliga vielleicht vergleichen oder so. Das ist vielleicht auch mal ganz interessant. Sonst war es das dann soweit für die 5. Folge. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, schreibt es gerne unter dem Hashtag der MLS-Podcast oder bei Box2Box auf Twitter und wie heißt die auf Facebook, Anne?
US Soccer News.
Genau, US Soccer News. Oder mir bei Instagram oder Twitter auf @MLS Supporters Germany.
Uns.
Ja, Daniel?
Uns auf Twitter, nicht nur dir.
Ach ja, ja, stimmt. Und ja,
also, du bist ja oder Vincent.
mittlerweile bist du mein unsichtbarer, verwirrender Mitarbeiter.
Mitarbeiter, jetzt komm, ja, du mich
ja,
auch.
Ja.
Er kriegt ein horrendes Gehalt dafür.
Ja.
Ja, sagenumworbene 0 Euro.
Nee.
Nein, mein Helferlein, mein mit Kumpane, egal. Daniel ist auch dabei.
Ja,
so.
Danke. Darauf wollte ich hinaus. Und join uns an Discord.
Genau, dann kommt gerne bei unserem Discord-Server MLS-Treff. Nee, MLS-GER-Treff.
Sowas. Ist unten verlinkt. Also einfach auf meinsportpodcast.de die Beschreibung lesen, da findet ihr einen Link, welcher euch zu dem Podcast, nicht Podcast, zu unserem Discord-Channel führt.
Discord.
Ansonsten auf Twitter haben wir den verlinkt. Anne hat noch Facebook verlinkt und so weiter. Hast du doch, oder?
Natürlich.
Wunderbar.
Gut, dann war's das jetzt bei meinsportpodcast.de mit dem MLS-Podcast. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder und tschüss.
Ciao.
Ciao.
Der MLS-Podcast. Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer führen dich jeden Freitag durch die Spieltage der Major League Soccer.
Wie er von Chicago Fire wegkam, war nicht schön, weil sie ihn einfach getradet haben und er aber wahnsinnig viel Herzblut in dieses Team gesteckt hatte.
Sie informieren dich über Ergebnisse, Skandale und Geschichten des amerikanischen Fußballs. Der MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.